der kam in einem Zustand bei mir an, das habe ich wirklich selten gesehen. Also jetzt mal abgesehen von dem Zustand seiner Lunge, seiner Atmung, war das auch wirklich so, dass er körperlich sowas von krass in Mitleidenschaft gezogen war von dieser Erkrankung. Also der hatte total stumpfes Fell, war abgemagert bis auf die Rippen. Der hatte Kotwasser. Ja, und noch dazu konnte der kaum atmen. Also der kam wirklich bei mir an und ich habe mir nur gedacht, scheiße, ey, hoffentlich überlebt er überhaupt die Nacht.
Hey, schön, dass du in den Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd reinhörst. Ich bin Dr. Sandra Löckener und in jeder Folge werde ich dir ein bisschen meines Wissens aus Biologie und Tiermedizin schenken. Deine Fragen zum Thema Pferdegesundheit sind der Leitfaden für diesen Podcast. Also kommentiere, wenn dich ein Thema interessiert oder schreib mir, wenn du selbst ein krankes Pferdchen hast und Unterstützung auf dem Weg vom Kranken zum gesunden Pferd brauchen kannst. Vielleicht ist dann bald auch deine Frage Thema einer Podcast-Folge.
Vom Kranken zum gesunden Pferd.
Der Podcast für die Gesundheit deines Pferdes.
Vom Kranken zum gesunden Pferd.
Mit Dr. Sandra Löckener.
Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 25. Ich bin diese Woche ein bisschen spät dran. Und das hat den Grund, ich bin nicht früher dazu gekommen, eine Folge für euch aufzunehmen, weil ich hatte echt ein bisschen Heustruggle. Also ich hatte jetzt die letzten Jahre richtig Glück und hatte qualitativ super Heu, aber irgendwie mit der Ernte diesen Jahres hatte ich jetzt echt ein bisschen Probleme. Und also natürlich, erstens ist es halt super schade, dann einfach Dinge entsorgen zu müssen, ne, Futter. Und es kostet auch einfach so viel Zeit und also es hat mich wirklich jetzt in den letzten Tagen super, super viel Zeit gekostet. Und deshalb wurde es ein bisschen später, aber ich habe mir einfach die Zeit ehrlich gesagt genommen, weil irgendwie, schlechtes Heu verfüttern ist leider auch keine Option. Und ich bin gespannt, ob ein paar Selbstversorger hier dabei sind. Es hat dann einfach echt Priorität, ne? Also dann muss irgendwie teilweise die andere Planung hinten dran stehen, wenn irgendeins der Grundbedürfnisse für die Pferdis nicht ideal erfüllt ist, dann hat es einfach Priorität. Deshalb hoffe ich, ihr versteht das, dass ich so entschieden habe, dass ich mich erst um dieses Thema Heu für die Schnuffis hier kümmere. Und jetzt bin ich auch irgendwie voll da. Und ich wollte tatsächlich eigentlich noch mal so ein ganz kleines bisschen zu den Themen der letzten beiden Podcast-Folgen einhaken. Da ging es ja um das Thema, sagen wir jetzt mal, Turnierreiterei oder auch Sportreiterei. Gibt es da Dinge, die man für die Gesundheit der Pferde möglicherweise verbessern könnte oder auf die man achten könnte? Also einfach so, wie laufen diese beiden Themen zusammen? Pferdegesundheit und Turnierreiterei. Und es hat sich ein riesen Themenkomplex irgendwie aufgemacht durch die erste Folge. Und ich hatte auch mit ganz vielen von euch dann Kontakt und auch viele Ausbilder, Trainer haben mich angeschrieben, Tierärzte. Also ich habe ganz viele unterschiedliche und individuelle Erfahrungsberichte geschildert bekommen. Es war wirklich super, super spannend. Und ich glaube, ich bin auch noch nicht hundertprozentig fertig mit dem Thema, weil ich habe wirklich noch ein paar Sachen irgendwie so auch selbst kennengelernt dadurch. Die hatte ich nicht, also die wusste ich nicht und finde sie aber sehr spannend und deshalb würde ich euch gerne davon berichten. Aber das hat sich jetzt organisatorisch noch nicht bis zu dieser Folge gestalten lassen. Deshalb vielleicht kommt da nochmal eine Folge zu dem Thema in den nächsten Folgen. Und heute dachte ich mir aber, machen wir mal wieder einen kleinen Themenexkurs. Und ich werde euch heute mal wieder eine Patientengeschichte erzählen von einem ganz speziellen Pferd und aus einem leider ganz speziellen Anlass. Unsere heutige Patientengeschichte, die hatte ich tatsächlich schon im Hinterkopf, als ich dieses Format überlegt habe. da war mir irgendwie schon klar, das ist auf jeden Fall eine der Geschichten, die ich euch erzählen möchte, die ich mit euch teilen möchte. Ich hatte nur irgendwie gedacht, ich mache das zu einem viel späteren Zeitpunkt, weil davor habe ich auch noch ein paar andere interessante und diese Geschichte ist irgendwie so richtig heavy. Also ich finde die irgendwie so richtig harte Kost und irgendwie total emotional. Ich weiß auch nicht, vielleicht geht's auch nur mir so. Ich bin total gespannt, wie ihr es empfindet. Auf jeden Fall, ja, gibt es jetzt leider einen Anlass, weshalb ich diese Geschichte jetzt doch vorziehe und sie euch heute erzählen werde. Denn dieser liebe Schatz, um den es gehen wird, ist leider verstorben. Und ja, deshalb habe ich irgendwie das Gefühl, das wäre auch für mich ein ganz schöner Abschluss, wenn ich seine Geschichte so einmal so ein bisschen Revue passieren lasse und euch auch irgendwie teilhaben lasse. Irgendwie habe ich dann das Gefühl, er kann dadurch einfach nochmal ganz kurz, ja, wie aufleben. Und ja, das Ganze kann dann vielleicht irgendwie zu einem guten Abschluss kommen, der vielleicht auch noch einfach vielen von euch hilft. Warum, das werde ich euch dann noch genauer erklären. Ich habe jetzt entschieden, dass ich von diesem Liebling heute den Namen nicht sagen werde, weil da schon irgendwie mehrere Personen involviert sind in diese sehr emotionale Geschichte und ich mir einfach nicht sicher bin, ob das jetzt allen recht wäre. Ich könnte mir aber vorstellen, also ja, wer vielleicht schon mal eine Zeit bei mir am Hof verbracht hat, könnte dieses Pferdchen gut kennen oder tatsächlich wer bei mir eine Atemwegstherapie gemacht hat, könnte dieses Pferdchen auch kennen, weil er tatsächlich verantwortlich ist für einige Strategien oder Maßnahmen, die ich auf seine Therapie hin entwickelt habe. Und ich habe ihn tatsächlich auch schon öfter mal irgendwie als Beispiel angeführt. Und ja, deshalb bin ich gespannt, ob der ein oder andere, die ein oder andere vielleicht das Pferd aus der Geschichte kennt. Auch wenn ich jetzt den Namen nicht sagen werde. Ich hoffe, das ist so in Ordnung für euch alle. Also, ihr braucht jetzt keine Bedenken haben, diese Geschichte. Ich weiß, ich klinge jetzt irgendwie so ein bisschen gedrückt, aber klar, das ist jetzt einfach aufgrund des Ereignisses, dass er vor kurzem verstorben ist. Man muss aber tatsächlich sagen, dass er letztendlich einfach noch ein sehr, sehr schönes Leben hatte. Und von daher ist das alles in Ordnung. Er war auch nicht mehr der Jüngste und er ist einfach an einer Scheißkolik gestorben. Und ihr wisst, wie es ist. Das kann jeden zu jeder Zeit irgendwie treffen, wie so ein Blitzschlag. Okay, ich würde sagen, wir legen los und ich lege an dem Punkt los, wie ich ihn kennengelernt habe. Und zwar war der Grund, warum er zu mir kam, primär eigentlich, dass er eine Atemwegserkrankung hatte. Und er war schon in zwei verschiedenen Reha-Betrieben an der Nordsee. Die konnten ihm letztendlich nicht helfen. Und ja, der Tierarzt hatte dann eigentlich so zu der Besitzerin gesagt, dass das jetzt so ein bisschen die letzte Chance ist. Also ich erinnere mich noch sehr genau an das Gespräch mit der Besitzerin. Die hat mich irgendwie angerufen und hat, glaube ich, ungefähr drei Worte gesagt und ist dann schon in Tränen ausgebrochen. Also sie hat sich unheimliche Sorgen um ihr Pferd gemacht und muss man ja auch sagen, hat zu diesem Zeitpunkt auch wirklich nichts unversucht gelassen. Ne? Also ich meine schon zwei Therapien, die ist extra mit dem Pferd an die Nordsee gezogen dafür, damit er diese Therapien dort machen kann, damit er dort leben kann. Und dann zu sagen, komm, ich gehe es jetzt noch ein drittes Mal an und fahre das Pferd nochmal quer durch Deutschland nach Süddeutschland in eine Reha, ist ja schon irgendwie richtig krass und ist natürlich total toll, dass sie ihrem Pferd das ermöglicht hat. Auf jeden Fall war der Zustand tatsächlich so, dass die gesagt haben, okay, wir packen den hier mit mehr oder weniger Hängen und Würgen auf den Hänger, aber wir wissen überhaupt nicht, ob der die Fahrt überhaupt packt. Also der kam in einem Zustand bei mir an, das habe ich wirklich selten gesehen. Also jetzt mal abgesehen von dem Zustand seiner Lunge, seiner Atmung, war das auch wirklich so, dass er körperlich sowas von krass in Mitleidenschaft gezogen war von dieser Erkrankung. Also der hatte total stumpfes Fell, war abgemagert bis auf die Rippen. Der hatte Kotwasser. Ja, und noch dazu konnte der kaum atmen. Also der kam wirklich bei mir an und ich habe mir nur gedacht, scheiße, ey, hoffentlich überlebt er überhaupt die Nacht. Ich erinnere mich noch sehr gut, am nächsten Tag ist dann meine Tierärztin gekommen, hat ihn untersucht, wir haben uns einfach mal so einen Überblick verschafft und ich weiß noch genau, wie sie ihn abgehört hat, ihren Blick, wie sie mich angeschaut hat, das werde ich auch nie vergessen. Daraufhin hat sie dann so ein bisschen die Lunge abgeklopft, also man kann praktisch so ein bisschen mit so einem bestimmten Test ermitteln, wie groß sozusagen das Lungenvolumen ist und dabei hat sie festgestellt, dass diese Lunge war sowas von enorm vergrößert, dass es praktisch als Anpassung einfach an diese jahrelange, ja eigentlich erhöhte Anforderung an die Lunge, dadurch, dass das Pferd halt lungenkrank war und die Lunge halt nie richtig funktioniert hat, war diese Anforderung an die Lunge stetig so erhöht, dann passiert praktisch der gleiche Adaptionsprozess wie bei einem Sportler, ja, wenn der halt einfach höhere Anforderungen hat, als die Lunge sozusagen leisten kann, dann vergrößern sich Organe teilweise. Und das war da wirklich der Fall. Also der hatte eine riesige Lunge, was tatsächlich die Therapie auch nochmal extrem erschwert. Und also wahnsinnige Umbaumaßnahmen schon in der Lunge, Vernarbungen und also bei dem hat irgendwie gefühlt gar nichts mehr funktioniert. Noch dazu war er auch noch stocklahm, das muss man auch noch sagen. Also ich wusste so ein bisschen, als ich den gesehen habe, okay, hier bleibt mir irgendwie auch nicht so richtig viel Zeit. Das ist halt ein Zustand, wo man auch irgendwie nicht sagen kann, da lassen wir jetzt mal irgendwie lange Zeit ins Land gehen. Da müssen wir wahrscheinlich relativ schnell sehen, dass die Therapie irgendwie in die richtige Richtung geht. Ansonsten ist das ja auch einfach nicht mehr zumutbar für so ein Pferd. Und Medikamente 0,0 geholfen, ja, also egal, was er für Medikamente bekommen hat, damit konnte man ihm leider nicht mehr helfen. Naja, und dann haben wir eben angefangen, also wenn so ein atemwegserkranktes Pferd zu mir kommt in Reha, dann durchläuft es praktisch genau das gleiche Atempower-Programm wie der Atempower-Kurs, wenn die Teilnehmer das sozusagen zu Hause durchführen. Also vielleicht mal ganz kurz zur Erklärung. Ich betreue ja schon recht lange atemwegserkrankte Pferde bei mir auf dem Hof. Und daraus hat sich dann sozusagen ein bestimmtes Programm entwickelt. Das ist eben der Atempower-Kurs, den ich dann ab irgendeinem Zeitpunkt eben auch Besitzern zu Hause zur Verfügung gestellt habe. Dass ich gesagt habe, okay, es ist einfach nicht für jeden machbar, sein Pferd in Reha zu bringen. Und wenn du einfach jetzt zu Hause dein Pferd selbst therapieren lernen möchtest und einfach lernen möchtest, wie du mit der Erkrankung speziell bei deinem Pferd am besten umgehst, dann helfe ich dir einfach mit diesem Atempower-Kurs. Das ist exakt das Programm, was ich hier bei mir in Reha auch mache. Und man hat dann eben so ein bisschen zum einen halt einen Online-Kurs, wo ich die Sachen halt erkläre und darstelle. Und außerdem hat man halt noch meine persönliche Betreuung dann an der Seite. Und da gehen wir halt einfach alle relevanten Themen für die Atemwegserkrankungen durch, sodass man halt als Besitzer selbst lernen kann, wie gehe ich damit um, wie wende ich die Maßnahmen an, wie habe ich was zu bewerten und was tue ich dann überhaupt, um meinem Pferd zu helfen. Und in dieses Programm ist er dann halt eingestiegen. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, ich habe einfach gar keinen Effekt mit den ganzen Methoden. Also es war halt so ein bisschen, ich hatte richtig das Gefühl, okay, der Körper kann einfach gar nichts mehr annehmen, gar nichts mehr umwandeln. Nichts wurde irgendwie so richtig besser und ich hatte halt echt so ein bisschen die Zeit im Nacken, weil ja der Zustand des Pferdes einfach so schlecht war. Und der hat mich wirklich viele, viele schlaflose Nächte gekostet, weil ich mir jeden Tag wieder überlegt habe, was kann ich dem denn noch Gutes tun? Wie kann ich dem denn noch helfen? Und das ist jetzt auch so ein bisschen der Grund, warum ihn tatsächlich viele vom Namen her auch kennen, weil einfach die Tatsache, dass der so schlecht beieinander war, dass wirklich nichts einfach geholfen hat und man halt auch nichts machen konnte, was so die normalen Methoden sind. Also natürlich müssen die trotzdem stattfinden, aber das hat ihm nicht schnell genug geholfen. Und deshalb war ich da so gezwungen, wirklich auch sehr unkonventionelle Maßnahmen auszuprobieren und auch selbst zu entwickeln und so. Und deshalb sind es tatsächlich inzwischen einige Strategien, die wir jetzt schon total regulär nutzen. Auch die anderen Therapeuten, die nach dem Atempower-Konzept therapieren, die sich eigentlich in dieser Zeit entwickelt haben. Und das klingt jetzt total blöd, aber natürlich bin ich auch super dankbar, dass ich diese Maßnahme dadurch halt entwickeln konnte, weil ich halt gezwungen war, da so tief einzusteigen. Und ich habe den wirklich 24 Stunden beobachtet, habe jede Maßnahme angeschaut, genau geguckt, was hat's genau für einen Effekt, alles dokumentiert. Ja, genau. Diese Maßnahmen konnten seitdem tatsächlich auch noch vielen anderen Pferden helfen, denen es auch sehr schlecht ging oder auch teilweise Pferden, denen es vielleicht gar nicht so krass schlecht ging, aber die auch total davon profitiert haben. Und da wäre ich halt sonst einfach nicht auf die Idee gekommen. Und das heißt, was bei ihm auch so krass war, also nur, um euch mal so einen kleinen Einblick zu geben, wenn ich zum Beispiel, also erstens mal war der komplett wirklich ungefähr auf alles allergisch, was man sich vorstellen kann. Heu, Gras, also der konnte nicht auf die Koppel gehen. Er hätte das auch ehrlich gesagt gar nicht geschafft, mit anderen Pferden zusammen zu sein. Der wollte auch 0,0 Kontakt haben zu anderen Pferden. Aber auch alleine ging überhaupt nicht, hat er null vertragen. Er hat kein Sonnenlicht vertragen, er hat keine Insekten vertragen, er hat gar kein Futter irgendwie vertragen. Er ist bei allem direkt in den, also bei jedem kleinsten bisschen in den größten Stress geraten, hat dann auch sofort angefangen zu weben und so. War schon irgendwie besondere Situationen mit ihm. Und ja, was auch noch war, der ist bei jeder Gelegenheit ausgerastet. Das war auch noch. Also sieht irgendwie aus so wie der Tod von Forchheim, aber wenn ungefähr ein Blatt am Baum sich bewegt, ist der eskaliert und stand sofort irgendwie auf den Hinterbeinen und Vorderbeine in der Luft. Also das war auch noch total krass, dass der dann auch sehr schnell sehr gefährlich wurde. Einfach weil die sind dann halt auch psychisch so, ja, die sind dann so angeschlagen psychisch und die haben dann so eine dünne Haut sozusagen nervlich gesehen, dass die halt auch nichts mehr aushalten können. Ja, also das ist dann nicht, dass der sich dann total anstellt in dem Moment und mir war auch klar, dass das grundsätzlich überhaupt kein böses Pferd ist, aber der hält das nicht mehr aus in dem Moment. Das ist dem, also jedes kleinste bisschen ist in so einem Zustand einfach zu viel für so ein Pferd. Und deshalb hat er einfach ganz, ganz, ganz viel Liebe und Geduld gebraucht. Also es wäre halt absolut falsch, in so einem Moment dann da total krass zu sein mit dem Pferd oder was weiß ich, da irgendwelche, du musst da jetzt durch, Varianten zu fahren. Um euch mal so eine kleine Vorstellung zu geben, wie die Therapie jetzt bei diesem Pferd speziell aussah und was vielleicht so ganz wichtige Aspekte waren, die dann in Summe dazu geführt haben, dass ihm diese Therapie auch wirklich das Leben retten konnte, kann ich euch gerne mal so einen kleinen Einblick geben. Natürlich kann ich jetzt nicht total ins Detail gehen. Da wäre ich jetzt irgendwie mal so eine Woche beschäftigt, wahrscheinlich mindestens. Aber ich kann auf jeden Fall mal ein paar Aspekte sagen, die ich wirklich als Game Changer bei ihm ausmachen würde und die auch teilweise schon bei vielen Pferden einfach so ein bisschen ein wichtiger Faktor waren. Und es ist ja so, also das Konzept, das hat eben schon über 300 Pferden jetzt inzwischen geholfen. Das heißt, was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, dass diese Abfolge der Therapie sehr, sehr wertvoll ist. Also dass man einfach sagt, man gliedert die Therapie in unterschiedliche Phasen, so dass man nicht Gefahr läuft, dass man sozusagen irgendeine Maßnahme zu einem Zeitpunkt einsetzt, wo die eigentlich gar nicht wirklich wirken kann, weil es einfach der falsche Zeitpunkt ist und der Körper das dann gar nicht umsetzen kann. Das würde ich sagen, ist einfach generell ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und deshalb ist es wichtig, dass wir immer sozusagen den Fokus auf die Phase haben, in der die Erkrankung sozusagen gerade steckt. Und das heißt, es geht los. In der ersten Phase versuchen wir als erstes mal, den Organismus weitestgehend zu entlasten. Das heißt, wir gucken uns alle Faktoren an, die irgendwie belastend auf dieses Tier einwirken. Und das kann jetzt alles Mögliche sein, ja. Also zum Beispiel jetzt beim Thema Asthma ist natürlich so ein bisschen eine staubfreie Umgebung ganz, ganz wichtig. Das heißt, auch dieses Pferd wurde dann halt ganz so staubarm wie möglich gehalten. Und dann können das alle möglichen Faktoren sein. Also alles, was letztendlich eine Belastung darstellt und dementsprechend dazu führt, dass das Tier nicht so richtig in Selbstheilung kommen kann, dass der Organismus einfach auch keine Kapazitäten frei hat für Regenerationsprozesse. Zum Beispiel bei diesem Pferd waren das auch psychologische Aspekte. Also der hatte mit der hatte psychisch einige Päckchen zu tragen und das war für den auch eine fortwährende Belastung. Und ich glaube, das wissen wir alle, dass die Psyche sich halt auch wahnsinnig irgendwie auf körperliche Prozesse irgendwie auswirkt. Und gerade natürlich equines Asthma hat ja auch oft mit Allergien zu tun. Und das heißt, da ist das Immunsystem beteiligt. Und gerade Stress und so psychische Probleme sind ja oft auch einfach der Killer fürs Immunsystem. Und das heißt, eigentlich ist es ja wirklich ganz, ganz logisch, dass es da halt alles total zusammenspielt. Und das heißt, das war bei ihm halt einfach auch ein wahnsinnig wichtiger Teil der Arbeit in dieser ersten Phase, dass wir ihm eben so geholfen haben, seine psychischen Probleme sozusagen so ein bisschen aufzuarbeiten. Ich kann ja mal ein Beispiel sagen. Zum Beispiel, der war halt früher Sportpferd. Das heißt, der ist zum Beispiel auch Jagden geritten und so. Und das war jetzt rückwirkend schon so, dass da eben einfach keine Rücksicht drauf genommen wurde, wenn er da nicht wirklich die Lungenkapazität zur Verfügung hatte. Also es ist mit Sicherheit einfach eine lange Zeit lang so ein bisschen auch weiter trainiert worden, weiter geritten worden, auch auf dem Wettkampf gestartet worden, obwohl das Pferd eigentlich schlecht Luft bekommen hat. Und das heißt, das war für dieses Pferd wirklich traumatisch. Das hat man zum Beispiel daran gemerkt, dass wenn man mit dem zu einem Reitplatz gegangen ist und er hat nur einen Reitplatz gesehen, dann hat er einen Bronchospasmus bekommen. Das heißt, dann haben die Atemwege bei dem komplett zugemacht und da haben sich einfach Prozesse abgespult, die er früher erlebt hat, dass er einfach sofort mit so einem Trainingsgelände verbunden hat, da kriege ich jetzt gleich keine Luft mehr. Und das waren dann zum Beispiel so Sachen, die wir halt einfach neu belegt haben, ja, also dass ich halt dann einfach mit ihm immer wieder dorthin gegangen bin, soweit er das gut bewältigen konnte und habe versucht, dass er nur soweit sozusagen diese Situation verarbeitet, wie er das in entspannter Atmung machen kann. Ja, und so habe ich mich dann peu à peu langsam an diesen Reitplatz rangearbeitet, bis er halt wusste, ah, okay, wir gehen jetzt irgendwie nicht dahin und ich werde sofort irgendwie total überbelastet, sondern wir gehen jetzt einfach dahin und da passiert eigentlich genau gar nichts, sondern wir gehen wieder zurück. Und dann habe ich sogar angefangen, dann halt Entspannungsübungen mit ihm dort zu machen und so. Und dann konnte sich das komplett umkehren, dass er dann letztendlich halt, wenn er da hingegangen ist, den Reitplatz nicht mehr wahrgenommen hat, als, oh Gott, ich kriege jetzt keine Luft mehr, sondern als, ach geil, wir gehen wieder entspannen. Und so konnten wir halt, also so haben wir das mit verschiedensten Aspekten gemacht, die wir halt so identifiziert haben und dann geguckt haben, wie können wir das für ihn neu belegen. Das war bei ihm einfach ein wahnsinnig wichtiger Aspekt, dass sozusagen Dinge, die er früher erlebt hat oder an die er sich erinnert hat oder die vielleicht auch traumatisch für ihn waren, dass die sozusagen nicht mehr seine Genesung beeinflussen. Und genau, wenn wir diese erste Phase sozusagen so ein bisschen durchhaben, also das heißt, dass wir sagen, okay, wir haben wirklich so viele Faktoren, also Störfaktoren, die die Genesung sozusagen beeinträchtigen, ausgemacht, dass wir die und konnten die auch irgendwie gewissermaßen entfernen, dass das Tier sozusagen den Weg in die Symptomfreiheit findet. Ja, das ist so das Ziel dieser ersten Phase. Und wenn wir dann sagen, okay, wir sehen, das Ganze geht in die richtige Richtung, dann ist der Organismus sozusagen in der zweiten Phase. Das ist die Phase der Regeneration. Also dann wissen wir, okay, der Körper beginnt zu regenerieren. Und da ist es dann eben ganz unterschiedlich. Also da beobachten wir dann immer so, okay, wie gut ist denn die Selbstheilungskraft? Also weil ich bin halt immer Fan davon, dass man alles, was der Körper gut kann, ihn auch einfach machen lässt. Also man muss jetzt sozusagen nicht nur, weil man ganz, ganz viele Möglichkeiten in der Hinterhand hätte, die Regeneration zu unterstützen, muss man das nicht tun, sondern wir gucken erstmal, was braucht denn der Organismus dann wirklich noch? Und dann kann es auch sein, dass man eben feststellt, okay, an der einen oder anderen Stelle ist da wirklich auch noch eine Hilfe notwendig. Also da kann man die Regeneration dann tatsächlich auch noch unterstützen, weil der Organismus es aus eigener Kraft vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach nicht schafft. Und das kann dann alles Mögliche umfassen. Also beispielsweise kann da die Ernährungstherapie ein ganz wertvoller Baustein sein, ja, dass man dann sagt, okay, also es gibt ja ganz, ganz wirksame phytotherapeutische Mittel, dass man einfach sagt, okay, man sucht sich jetzt genau das raus, was dazu jetzt passt und guckt, dass man das sozusagen wirklich auch ja, wie ein Medikament letztendlich anwendet. Also es soll dann wirklich einen konkreten Zweck erfüllen, wird dann in der passenden Dosierung gegeben, dass es auch wirklich wirksam sein kann. Und das kann halt ein Aspekt sein. Es kann auch sein, dass zum Beispiel bestimmte Übungen, also war halt zum Beispiel ein Riesenthema, dass wir Atemübungen gemacht haben, die ihm einfach geholfen haben, so peu à peu überhaupt eine normale Atmung wieder herzustellen sozusagen. Ne? Das ist ja auch manchmal ganz schwierig, wenn die schon lange Zeit in einer völlig unphysiologischen Atmung irgendwie unterwegs waren, dann müssen die teilweise auch wieder so ein bisschen das normale Atmen lernen. Und das war bei ihm zum Beispiel dann ein Punkt, wo er wirklich Unterstützung gebraucht hat, weil er teilweise dann einfach in alte Atemmuster gefallen ist, obwohl er schon hätte anders atmen können. Das war dann ganz wichtig bei ihm als Unterstützung, jetzt als Beispiel diese Atemübungen. Und was immer auch ein ganz wichtiger Aspekt der Therapie ist, ist einfach Bewegungstherapie, ne? Dass wir genau gucken, welche Art der Bewegung ist jetzt gerade genau die beste. Und wenn wir dann diese Phase, wenn wir merken, okay, das geht einfach voran, das Pferd wird immer fitter, wird immer stärker, sieht vielleicht optisch besser aus, je nachdem, was wir halt einfach auch für Symptomatiken hatten, dann wäre die dritte Phase die Aufbauphase. Und das ist dann sozusagen die Phase, wo wir sagen, okay, wir haben letztendlich die Regeneration abgeschlossen und jetzt gucken wir, dass wir das Pferd wieder stark machen und stabil machen, dass es halt nicht irgendwie beim nächsten äußeren Einfluss wieder das System komplett zusammenbricht. Das ist natürlich dann auch die Phase, die dann auch irgendwie richtig Spaß macht, weil man halt dann auch einfach einen Plan entwickeln kann, also beispielsweise einen Trainingsplan, dass die halt dann Konditionen aufbauen und man dann halt auch einfach so zusehen kann, wie sie fitter werden, wie sie halt Spaß an der Bewegung entwickeln. Da war jetzt zum Beispiel noch ein ganz wichtiger Aspekt, der musste halt in so eine, also da war das Training wichtig, weil der ist irgendwie oft dann entweder so komplett eskaliert oder irgendwie war auch so gänzlich unmotiviert. Und eigentlich haben sich diese beiden Faktoren am Anfang so abgewechselt. Und das heißt, das war dann auch ganz wichtig, dass wir ihn halt über das Aufbautraining einfach in eine Art des Trainings reingebracht haben, wo er sagt, ich setze meine Power einfach direkt in das Training um und nicht in Halligalli-Drecksau-Party. Und fühle mich aber auch motiviert. Also ich merke, mir macht das Spaß. Ich merke, es wird mir eine Anforderung gestellt, die ich gut bewältigen kann. Also auch da war wieder so die Psyche irgendwie ein ganz großer Faktor. Und genau, so war das dann, dass der halt eigentlich immer cooler wurde, immer relaxter wurde und trotzdem immer fitter wurde. Ja, das war dann so ein ganz guter Prozess, wo wir dann auch richtig gutes Aufbautraining gestalten konnten, bis er dann auch wirklich einfach halt letztendlich viel fitter war, als wir das wirklich gedacht hätten, dass es jemals der Fall sein kann. Genau, also das ist für mich so ein ganz wichtiger Aspekt, dass man in der Therapie immer so ein bisschen guckt, wo stehe ich denn jetzt gerade? Weil das ist aus meiner Sicht so einer der ganz wesentlichen Faktoren, warum oft auch irgendwelche Maßnahmen nicht greifen, weil die sozusagen zum falschen Zeitpunkt angewendet werden. Also zum falschen Zeitpunkt in dem Sinne, dass sie zu diesem Zeitpunkt einfach gar nicht wirken können, weil sie einfach, weil gerade eigentlich was ganz was anderes Thema wäre in der Erkrankung sozusagen. Genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und diesen Ablauf erlebe ich deshalb einfach bei tatsächlich bei allen Pferden, bei allen Reha-Pferden als sehr sinnvoll oder auch bei denen, die ich eben online zu Hause betreue. Und das kann ich nur jedem raten. Also wer jetzt gerade zuhört und denkt, ach, ich habe auch ein atemwegserkranktes Pferd zu Hause oder so, dieses Gucken, in welcher Phase stecke ich denn jetzt eigentlich? Ja, also was ist jetzt eigentlich gerade mein Fokus? Was ist der nächste Schritt, den ich will in der Genesung? Oder wo stehe ich gerade und welche Maßnahme brauche ich dann dementsprechend? Das ist wirklich, kann ich nur jedem raten, ist ein absoluter Gamechanger, weil es nicht immer so ist, dass man einfach nur irgendwie eine bestimmte Summe erreichen muss an Maßnahmen. Also im Gegenteil, ich wende ja eher extrem wenig unterschiedliche Maßnahmen an, aber dafür gebe ich mir halt sehr viel Mühe, genau auszumachen, zu welchem Zeitpunkt die jetzt genau wirksam sein können. Genau, also so war das jetzt speziell bei diesem Pferdchen und so war praktisch der Verlauf, der dann dazu geführt hat, dass er halt wirklich einfach komplett beschwerdefrei wurde und sogar auch richtig fit und auch einfach halt richtig ausgeglichen und auch psychisch einfach wieder glücklich. das war jetzt nicht in 3 Monaten gut, ne? Also das auf keinen Fall. Das hat wirklich lange gedauert, bis ich wirklich sagen würde, okay, ich muss nicht mehr über jeden Schritt nachdenken, den ich mit ihm tue und überlegen, ob er dabei jetzt überhaupt Luft bekommt, würde ich sagen, hat das also so ein halbes Jahr gedauert. Dann im nächsten halben Jahr würde ich mal sagen, so, dass ich auch mal dachte, okay, wenn der jetzt mal kurz einen Schnalzer an der Longe macht, dann kippt er mir nicht gleich um und läuft blau an. Und dann ging es eigentlich nach diesem Jahr, würde ich sagen, richtig stetig aufwärts. Und ungefähr nach 1,5 Jahren insgesamt war der dann komplett symptomfrei. Also schon eine lange Zeit, aber es war schon so, dass man das dann irgendwann auch absehen konnte. Ja, also da hat man schon gemerkt, okay, also der sah schon dann, sage ich mal so, nach einem Jahr sah der schon dann super aus. Ja, also da war das Fell total schön. Der hatte auch dann schon schön wieder aufgebaut. Der hatte wieder Lebensfreude. Der hatte zum Beispiel wieder Lust, Kontakt mit anderen Pferden zu knüpfen. Ich konnte den dann auch in unsere Junghengsteherde integrieren. Also das hat er sich selber ausgesucht. Und der wurde dann so ein bisschen der Schäfikowski der Junghengsteherde und hat mit denen gespielt und so. Das war dann schon alles nach einem Jahr, aber da hatte ich dann schon noch hier und da irgendwie so Symptömchen, also vor allem was die Atmung angeht. Und eben nach 1,5 Jahren würde ich sagen, komplett symptomfrei. Und da war das Pferd dann auch wieder so normal reitbar, ne? Also natürlich wurde der jetzt nicht mehr irgendwie da zum Sport eingesetzt, aber dass du einfach sagst, du kannst Schritt, Trab, Galopp reiten. Der kann auch mal ein paar Bocksprünge machen, der kann auch mal ein bisschen schneller werden im Galopp, ohne dass er dadurch in ein Problem kommt. Beziehungsweise es war sogar, weil der ist dann noch länger bei mir geblieben, das erzähle ich dann gleich noch, sogar, ich würde sagen, so nach 1,75 Jahren oder so ungefähr, war das dann sogar so, dass der auch noch richtig belastbar wurde. Ich will damit jetzt natürlich auf keinen Fall irgendwie dazu aufrufen, dass man Pferde, denen es total schlecht geht, irgendwie im Ernstfall, sage ich mal, nicht von ihren Leiden erlöst, weil man irgendwie denkt, oh ja, die brauchen einfach noch ein bisschen Zeit zum Regenerieren. Das war alles komplett mit mehreren Tierärzten betreut. Und da wurde wirklich jeder Schritt sozusagen gemessen, dass das auch auf keinen Fall einen Tag zu lange ihm zugemutet wird. Aber trotzdem will ich halt einfach auch mal mit der Geschichte allen Mut machen, weil das ist natürlich eine Frage, die wird mir so, so, so oft gestellt. So, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich wieder normal reiten kann oder so? Na, wenn man ein Pferd hat, was Atemwegsprobleme hat, stellen sich halt viele Reiter diese Frage, so wird das überhaupt irgendwie nochmal? Oder kann das überhaupt nochmal rückläufig werden, diese Symptomatik? Und das ist halt eben wirklich ein ganz, ganz großes Learning. Nicht nur von ihm, ja, ich hatte mehrere solcher Patienten. Also viele. Aber er war halt auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser, wo ich wirklich mir so gedacht habe, wir hätten es alle ehrlich gesagt nicht gedacht. Ja, also wir haben es alle uns gewünscht, aber so richtig gedacht hätte das keiner von uns. Und deshalb, ja, das ist wirklich mein Learning, dass man die Regenerationsfähigkeit eines Körpers, wenn der Lebenswillen hat, weil er sich einfach auf einmal wohlfühlt, ja, weil er denkt, es könnte sich nochmal lohnen, sozusagen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, man muss die einfach ich habe mit dem viel, viel, viel Mentaltraining gemacht, weil bei so todkranken Patienten, da ist ja einfach, da musst du auch die Psyche therapieren. Und man muss denen einfach über das Mentaltraining auch einfach wieder einen Lebenswillen vermitteln, ja, dass die einfach wieder wollen, dass die das Gefühl haben, das lohnt sich, ja. Und dann ist Wahnsinn, was dann irgendwie so ein Organismus auch in der Lage ist, auszukurieren. Ja, genau. So, dann war es so, also Besitzerin meinte am Anfang so, sag mal, was ist denn eigentlich so dein, da kannte ich den noch nicht, ne? Da wusste ich noch nicht, in welchem schlechten Zustand der kommt. Meinte ich so, du, was ist denn eigentlich so dein Ziel? Also was würdest du dir denn so wünschen, was so das Ergebnis der Therapie sein könnte? Und dann meinte sie noch so, ehrlich gesagt, an Reiten oder so will ich ja gar nicht mehr denken. Aber einfach nur, dass der halt ein glückliches Pferdeleben führen kann, wo der einfach gesund ist im Sinne von halt keine Symptome hat und ich halt nicht ständig irgendwie das Gefühl habe, dem geht's total schlecht. Und klar, hat sie so gemeint, perspektivisch, wenn ich natürlich mal wieder mit dem ausreiten könnte oder so. Aber das wäre ihr eigentlich so das Wichtigste. Und dann hat sie mir auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und hat auch gesagt, Ja, also eigentlich, ich liebe ja eigentlich so total wilde Pferde und so. Mir war der ja eigentlich immer eine Spur zu lieb, weil der ist halt eigentlich wirklich total lieb. Und ich liebe halt eigentlich so Herausforderungen und so richtig wilde Pferde. Und deshalb, ja, mir war der eigentlich immer so ein bisschen zu lieb. Ja, als er dann so immer fitter wurde und sie dann halt auch mal irgendwie so ein bisschen anfangen konnte, mit ihm mal wieder was zu machen, wurde er ihr dann doch ein bisschen zu wild. Also dann hat er einfach mal so den ein oder anderen Schnalzer losgelassen, stand mal das ein oder andere Mal senkrecht in der Luft, hat dann auch mal so beim Spaziergang irgendwie mal so volle Kanne ausgetreten und sie dabei erwischt. Und auf einmal hat sie sich so gedacht, nee, also eigentlich habe ich jetzt total Schiss vor meinem Pferd. Und das war eine ganz, ganz komische Sache, weil wir hatten dann mehrfach die Situation, dass ich ihr den dann abnehmen musste, ja, weil sie halt irgendwo mit dem war und hinten und vorne ging gar nichts mehr. Und ich habe den wirklich so in die Hand genommen und dann lief dieses Lämmchen einfach so hinter mir her. Und ich meine, das ist jetzt nicht passiert, weil ich hier der obergeilste Pferdeflüsterer bin oder so. Ich habe einfach das Gefühl, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob es sowas gibt, aber ich hatte immer so das Gefühl, der denkt sich so, so Mäuschen, ich bin dir zu lieb, dann lasse ich jetzt mal hier den Larry raushängen. Naja, und auf jeden Fall war es dann tatsächlich so, dass sie dann schon irgendwie immer mehr Abstand von ihm genommen hatte, weil er ihr dann eigentlich auch wirklich ein bisschen zu wild war. Und sie dann auch so ein bisschen irgendwie so den Drive verloren hatte mit ihm und irgendwie auch so ein bisschen das Interesse und irgendwie, mei, es ist ja auch so, man hat ja auch so ein Pferd einfach so ewig lang in seinem Leben. Die hatte dann auch so ein bisschen ihre persönlichen Pläne geändert und. Naja, auf jeden Fall ist es ja bei mir eigentlich so vorgesehen, dass die Reha-Pferde natürlich irgendwann wieder nach Hause gehen. Und auch wieder Platz ist für neue. Und er wurde dann irgendwie immer weiter rausgezögert. Klar, schon auch ehrlich gesagt, weil das natürlich für solche super sensiblen Pferde auch echt schwierig ist, einen normalen Platz zu finden. Ja, das muss man schon auch sagen. Also das verstehe ich natürlich. Und dann war der Punkt, wo ich praktisch meine Pferde umgezogen habe. Und dann hat sie mich total bekniet, ob ich ihn halt nicht mitnehmen könnte. Weil sie würde halt lieber dann sozusagen weniger oft zu mir kommen, um ihn zu besuchen. Und dafür weiß sie aber halt einfach, sie hat keine Sorgen und das läuft jetzt genauso weiter und dem geht's einfach blendend. Weil, klar, verstehe ich schon auch, ne, wenn du 5 Jahre einfach nur Sorgen und Stress und horrendeste Ausgaben mit deinem Pferd hast, willst du natürlich eigentlich einfach in der Situation bleiben, wo es deinem Pferd jetzt gut geht, ja, und wo du weißt, okay, ich kann meine monatlichen Ausgaben irgendwie abschätzen, allen geht's gut, alles wunderbar. Und deshalb habe ich mich da auch beknien lassen. Ich mag ihn auch, also mochte ihn auch einfach total, aber eigentlich ist es nicht vorgesehen, dass Reha-Pferde dann irgendwie so als Einsteller bleiben. Aber ich habe dann gesagt, okay, der kann mitkommen. Der kam dann so mit und dann ja, habe ich sie auch eigentlich nicht mehr gesehen. Aber er hat sich trotzdem ein schönes Leben gemacht und war dann tatsächlich, boah, ich würde jetzt mal sagen, die nächsten 2 Jahre absolut symptomfrei. Der hat dann, also war auch überhaupt nicht mehr wild im Übrigen. Er war das größte Verlasspferd überhaupt, ja. Also es waren, gab so viele Kinder und Reitanfänger und auch fortgeschrittene Reiter, weil ich hatte den dann inzwischen schon echt gut ausgebildet, die den geliebt haben und die sich total gerne um ihn gekümmert haben und so. Also er war wirklich einfach so nochmal 2 Jahre seines Lebens, ging es ihm richtig gut, er hatte tolle Pferdefreunde, sah sowas von super blendend aus, hat einfach viele Menschen glücklich gemacht und war selber glücklich. Also das war schon einfach eine richtig schöne Zeit. Und dann hat er Zahnprobleme bekommen. Das ging irgendwie los, dass ich so gemerkt habe, der bildet so ein bisschen Röllchen, so Heuröllchen beim Heufressen. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her untersucht und alles Mögliche. Und auf jeden Fall kam dann raus mit Heu, das schafft er einfach nicht mehr. Der braucht große Mengen an Heukorps. Es war ein sportlicher Warmblüter mit, ich glaube, 1,76 Größe oder so. Also der hat schon so 20 Kilo Heukorps pro Tag dann verdrückt. Und da hat sie dann so ein bisschen gesagt, dass sie dazu jetzt nicht mehr bereit ist. Also, dass sie, also weil klar, ne, Heukorps sind halt teurer als Heu. Und sie hat gesagt, sie hat eigentlich ja eh irgendwie halt so kein Verhältnis mehr zu ihm. Und ja, das wäre natürlich dann einfach mit deutlich erhöhten Ausgaben verbunden gewesen. Und sie hat eben einfach so ihre ganzen Lebenspläne. Sie wollte zu dem Zeitpunkt ein neues Business gründen und wollte halt da alle ihre Ressourcen dafür zur Verfügung haben und so. Und hat sich dann dazu entschieden, dass sie ihn einschläfern möchte. Dann habe ich mir noch gedacht, okay, cool bleiben. Also ich meine, es muss ja auch irgendwie eine Indikation dafür geben. Ne? Also ich meine, wenn jetzt jedes alte Pferd, was Heukorps braucht, eingeschläfert werden würde, also es geht ja nicht. Ist ja irgendwie auch ein ganz normaler Prozess. Also alle meine alten Pferde haben irgendwann einfach Heukorps gebraucht und dann Tendenz steigend. Und ja, so ist es halt. Das habe ich mir so gedacht, also das macht doch kein Tierarzt, ne? Also ich meine, es gibt ja keine Indikation dafür. Dem Pferd geht's total blendend unter Heukorps. Das macht keiner. Ja, und dann hatte ich aber doch einige schlaflose Nächte und habe mir gedacht, fuck, was wenn doch? Und sie hat mir dann auch so ein bisschen durch die Blume gesagt, dass sie schon jemanden gefunden hat, der es macht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nee, scheiße. Das geht jetzt natürlich irgendwie nicht. Also da springt halt mein Tierschutzradar an. Und dann habe ich einen befreundeten Tierschutzverein ins Boot geholt, habe denen das erzählt, habe gesagt, ich habe hier echt ein Problem. Und dann haben die gesagt, haben die sofort gesagt, okay, wir sehen das Problem, das wollen wir auf gar keinen Fall, wir helfen. Und dann haben wir praktisch gemeinsam organisiert, dass der Besitz, also es war dann auch für die Besitzerin völlig in Ordnung. Ich habe sie dann gefragt, ob das für sie auch eine Alternative wäre. Hat sie gemeint, ja. Dann haben wir das organisiert, dass der Besitz praktisch an den Verein übergeht. Ja, das Problem ist nur dann gewesen. Also der Verein hat sozusagen in seinen Statuten stehen, dass sie halt die Kosten für Ruhe bitte, dass sie halt die Kosten für Tierarzt und Hufschmied und sowas übernehmen, also solche Extra-Ausgaben, aber halt nicht für Kost und Logis. Naja, und in der folgenden Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange das war, ein Jahr oder so, würde ich jetzt mal sagen, hat er einfach nicht einmal den Tierarzt gebraucht. Hufschmied war das Problem, er war sehr sensibel mit seinen Hufen, deshalb habe ich seine Hufe selbst gemacht. Das heißt, das Einzige, was er eigentlich halt an Kosten hatte, war Kost und Logis. Naja, und wer hat die dann natürlich irgendwie getragen? Richtig. Ja, das heißt, hatte ich dann die extrem hohen Heukorpskosten und natürlich noch alles andere. War für mich schon echt eine Challenge, muss ich sagen, weil ich mich schon kostentechnisch eigentlich ausgelastet gefühlt habe mit meinen eigenen Pferden. Und das ging aber halt einfach nicht anders, ne? Der wäre halt sonst einfach gestorben. Und was ich schon sagen muss, er hat mich halt einfach täglich damit belohnt, dass es ihm einfach blendend ging und dass er einfach ein Goldschatz vor dem Herrn war. Und ja, das war auch noch interessant, muss ich auch sagen, wenn ich mal so Seminare gegeben habe oder so für atemwegserkrankte Pferde, das war natürlich schon auch für viele, viele Therapeuten und Besitzer und sowas einfach auch total toll, das mal so an so einem Pferd alles verfolgen zu dürfen. Also er hat schon einfach wirklich viel, viel Gutes irgendwie so getan in seinem Leben, seit ich ihn kenne. Und ja, und dann haben wir tatsächlich über den Verein, hatte ich eines Abends, das werde ich auch nie vergessen, diesen Anruf, kriege ich auf einmal einen Anruf von einem super netten Herrn, der meinte, er würde sich für dieses Pferd interessieren, er würde den gerne adoptieren. Und ich hatte das ja schon gar nicht für möglich gehalten, weil ich meine, ich kenne so viele, die wollen ihre atemwegserkrankten Pferde loswerden, also dass einer bewusst sagt, ich adoptiere so eins. Und ich habe ihm wirklich ganz ausführlich dann erklärt, was da auf ihn zukommt und wie das alles aussieht und so weiter. Ja, und dann meinte er, ich habe dann noch mit seiner Frau gesprochen und die beiden waren eigentlich Feuer und Flamme und waren einfach verliebt in ihn und haben einfach gesagt, dass letztendlich alles andere für sie sekundär ist. Und ich dachte, das darf doch nicht wahr sein, ja. Ich stand da und mir sind die Tränen runtergelaufen, weil ich dachte, was für wunderbare Menschen, was die für ein großes Herz einfach haben. Und genau, dann ist der von denen adoptiert worden. Der war auch einfach wirklich bombenfit zu dem Zeitpunkt. Also ich konnte auch wirklich guten Gewissens sagen, der wird einfach noch Spaß machen, ja. Also dem ging's blendend und dem ging's ja da schon dann so viele Jahre blendend, dass ich ja ganz genau wusste, okay, was kriegt der, was braucht der, und dann, weil es war ja auch schon in unterschiedlichen Umgebungen, dass es dem so gut ging. Also da konnte ich schon wirklich guten Gewissens sagen, den kann man auch sozusagen nochmal abgeben, weil der einfach stabil ist. Der war einfach total stabil. Ja, und die hatten dann auch noch richtig Spaß mit dem. Die haben dann tatsächlich auch total Freude daran gehabt, dass er halt so ein sensibles Kerlchen ist, weil sensibel bedeutet natürlich auch irgendwie so sehr feinfühlig und empathisch. Und das fanden die dann halt total schön an ihm. Und genau, die haben ihm dann einfach noch eine richtig schöne Zeit gemacht, bis jetzt vor kurzem leider dann so eine blöde Kolik ihm zum Verhängnis wurde. Und da war dann leider nichts mehr zu machen. Und ich möchte an dieser Stelle auch mein ganz herzliches Beileid aussprechen für die Besitzer, aber auch tatsächlich für alle Menschen, die ihn auf seinem Weg begleitet haben, weil es waren wirklich so viele Reitschüler, Stallhelfer, Praktikanten, Freunde von mir, Familie von mir. Also es waren so viele Menschen in diesen ganzen Jahren einfach so involviert in dieses Thema und haben einfach geholfen, wo sie konnten. Und das war einfach total schön, das auch mitzuerleben, wie viele sich einfach für dieses Pferdeleben eingesetzt haben und was dann daraus auch noch entstanden ist. Also wie viele Jahre es ihm einfach richtig, richtig gut ging und er sein Leben noch richtig genießen konnte. Und ja, jetzt habe ich am Anfang nur erzählt, dass der diese Atemwegserkrankung, also wie das mit der Atemwegserkrankung war, aber tatsächlich war es ja auch so, der kam ja auch stocklahm. Und er kam ja auch noch mit Mordsstoffwechselproblemen. Und das war auch noch total interessant. Also der hatte halt so eine ziemlich krasse Fehlstellung an einem Vorderhuf, die halt zu der Lahmheit führte. Und weil der schon immer, also der ist halt ein Sensibelchen, ne? Wenn da so ein Hufschmied kommt und ist dir mal so ein bisschen zu zackig drauf, dann kann er damit gar nicht. Und so viel Trakehnerblut drin. Und das heißt, das war dann so eine Situation, einmal beim Schmied, wo er halt völlig eskaliert ist, weil der Schmied war ihm dann, was weiß ich, was ihm dann an dem Tag nicht gepasst hat, Pullifarbe oder so. Auf jeden Fall hat er dann beschlossen, ich kriege keine Eisen. Und wir so, ja, scheiße, weil ohne Eisen war es immer so, dass der dann eigentlich erst recht sofort stocklahm ging. Und ging aber nicht, war nichts zu machen, wir haben da keine Eisen draufgebracht. Der Hufschmied so, sorry, bleibt jetzt so. Dann haben wir das ganze Paddock halt so ein bisschen weicher aufgeschüttet, dass er halt da möglichst einfach keine Probleme kriegt, wenn er da barhuf läuft. Und ich habe mir dann einfach noch so eine ganze Nacht lang alles Mögliche angeeignet, wie man jetzt so einen Huf barhuf sozusagen betreut und auch was man da dann noch für Übungen machen kann, um ihm da zu helfen. Ja, und tatsächlich war es da wieder mal so, dass er, ja, also der hat dann noch so zwei Beschlagsperioden gebraucht, wo ich halt sehr regelmäßig dann unter Aufsicht selbst bearbeitet habe, und stellte sich dann sogar im Endeffekt als Vorteil raus. Wahrscheinlich werden jetzt alle Hufpfleger so mit dem Kopf nicken und sagen, ja, ist doch total logisch. Weil natürlich, wenn du kein Eisen drauf hast, kannst du ja viel öfter ein bisschen nachfeilen und so, ne? Also es ist natürlich total cool gewesen, dass ich da halt so eigentlich alle zwei Wochen so ein bisschen nacharbeiten konnte. Aber vorher konnte halt einfach ohne Eisen gar nicht laufen, deshalb ging es halt nicht. Ja, und auf jeden Fall war dann die Lahmheit auch komplett weg. Also der ist wirklich komplett lahmfrei gegangen und ist dann bis zum letzten Tag barhuf geblieben und war komplett lahmfrei. Und seine sämtlichen Stoffwechselprobleme, ja, wo auch diverse Werte, ich will sie jetzt nicht beim Namen nennen, aber auch populäre Werte für Stoffwechselprobleme, für Stoffwechselerkrankungen, die waren alle so völlig im Nirvana, haben sich tatsächlich alle wieder komplett eingegroovt. Das heißt, also am Anfang hat man einfach so gedacht, okay, wir haben ein Pferd mit einer völlig kaputten Lunge, mit einem völlig kaputten Bein, was irgendwie lahm ist, mit einem völlig kaputten Stoffwechsel. Das heißt, der wird sein Leben lang Medikamente brauchen, die teuer sind und die auch Nebenwirkungen haben. Und irgendwie, wenn man das Ganze dann so ein bisschen in Einklang bringen kann, ist eigentlich nichts davon mehr übrig geblieben. Nichts! Der ging lahmfrei. Der konnte atmen. Der hatte 0,0 Stoffwechselprobleme mehr. Null. Also wirklich. Der hatte kein einziges Magenproblem mehr, Darmproblem, alles, was der so hatte. Also der hatte auch Magengeschwüre am Anfang. Alles komplett Wekikowski. Und tatsächlich alles komplett medikamentenfrei. Muss jetzt nicht heißen, dass das bei jedem Pferd geht oder so, ne? Aber kann einfach auch mal irgendwie heißen, es gibt ganz schön viele Wege, so, die für die Gesundheit irgendwie helfen können. Und ja, deshalb merke ich jetzt auch, wenn ich so am Anfang, als ich jetzt angefangen habe zu sprechen, so ein bisschen sehr niedergeschlagen war, weil es auch irgendwie alles einfach super krass war, die ganze Story mit ihm, bin ich jetzt trotzdem übers Erzählen irgendwie so ein bisschen fröhlich geworden, weil eigentlich war der überwiegende Teil der Zeit mit ihm ja super, super schön. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, dann waren wirklich die Phasen, in denen er so massiv krank war, waren ja die geringeren Phasen. Also der war ja jahrelang, keine Ahnung, am Ende waren das ja 4 Jahre oder so, oder länger sogar, war der ja total happy und gesund. Und das heißt, am Anfang waren das ja so 1,5 Jahre, wo wir halt mit der Erkrankung zu tun hatten. Also das heißt, so die Quintessenz war eigentlich, also es haben auch immer alle so gesagt, und davon hatte ich auch schon mehrere Pferde, die wirklich, also wo man halt sagt so, ja komm, also der ist jetzt irgendwie auch schon über 20, hat ganz viele verschiedene Baustellen, das wird nichts mehr. Und dann kriegt man die nochmal hin und dann sagen die Besitzer so, ja, also eigentlich hatte der ehrlich gesagt seine schönste Zeit so ab 22. Bis sie dann irgendwie, weiß ich nicht, mit 28 friedlich einschlafen oder so. Also das heißt, ja, ich versuche ja immer, euch so ein bisschen die Patientengeschichten zu erzählen, damit ihr für euch einfach möglichst viel daraus ziehen könnt. Und ich denke, was man halt aus dieser Geschichte rausziehen kann, ist, dass man wirklich die Regenerationsfähigkeit nicht unterschätzen darf. Ich wollte ganz wichtigerweise diese Frage beantworten, die mir so oft gestellt wird, so, wie groß ist denn eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass mein lungenkrankes Pferd nochmal irgendwie ein glückliches, normales Leben führen kann? Und das ist jetzt eine Beispielgeschichte, ja, ich habe viele solcher Geschichten, aber das ist ein Beispiel, was einfach zeigt, die Wahrscheinlichkeit ist wirklich groß. Und es ist nichts Krasses dafür erforderlich, ja. Also der hatte, also das ist auch, man denkt dann manchmal so, okay, wenn die so schlimm krank sind, dann brauchen die irgendwelche ganz, ganz krassen Therapien oder das muss irgendwie so unfassbar viel Geld kosten oder ich weiß nicht. Aber ist manchmal einfach gar nicht so der Fall. Die Psyche, ja, das ist auch eine Message aus der Geschichte. Vergesst die Psyche nicht bei so einer Erkrankung. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man die eigentlich auch psychologisch betreut, diese Tiere. Im Übrigen auch die Besitzer teilweise, ja. Also das darf man auch nicht vergessen. Also für viele Besitzer ist es auch so eine unglaubliche Belastung, mit einem chronisch kranken Pferd zusammenzuleben. Und das erfordert so viel mentale Stärke und man kommt so oft an seine Grenzen oder ehrlich gesagt auch oft drüber, dass man das auch nicht außer Acht lassen darf, dass man vielleicht auch echt manchmal als Besitzer da so ein bisschen mentale Unterstützung braucht. Und vor allem dieses Altersthema. Also es ist wirklich aus meiner Sicht, also keine Ahnung, es gibt irgendwie so viele, die denken so, okay, wenn das Pferd 20 ist, dann wird's mal langsam so rausgenommen aus allem und mal irgendwie so ein bisschen da hinten auf die Wiese geparkt. Und es ist wirklich, es wäre schade, diese Phase zu verpassen, weil es gibt so viele Pferde, die einfach über 20 auch einfach nochmal so Spaß machen können und einfach noch lange gesund sind und ja, vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen eingeschränkter, aber vielleicht eröffnet das auch einfach neue Möglichkeiten. Das ist nämlich dann die nächste Message, die ich praktisch so aus dieser Geschichte rausholen würde. Gerade wenn man vor dem größten Problem steht, kann das einem oft ungeahnte Möglichkeiten eröffnen. Also wenn man halt einfach so einen Therapieverlauf, easy peasy, Tierarzt kommt, spritzt drei Dinge, Pferd ist wieder fit, dann nimmt man sich natürlich relativ wenig aus der Sache mit. Aber leider gerade, wenn man so gezwungen ist, unkonventionelle Wege zu gehen, mal irgendwie über den Tellerrand hinaus zu gucken, sich sehr intensiv mit irgendwelchen Erkrankungen zu beschäftigen oder so, dann bringt einem das teilweise ganz, ganz ungeahnte Benefits, wo man vorher wirklich noch nicht dran gedacht hat, dass einen das so positiv beeinflussen könnte. Habe ich ganz, ganz viele Beispiele, ja, wo die Pferdebesitzer sagen, boah, wenn mein Pferd nicht dieses oder jenes Problem gehabt hätte, dann hätte ich das nie entdeckt oder ich hätte diese Fähigkeit nie entwickelt oder alles Mögliche. Ich wäre nicht in den Stall gezogen, wo ich meine beste Freundin kennengelernt habe oder ich wäre nicht in die Tierklinik gefahren, wo ich meinen heutigen Mann kennengelernt habe oder was weiß ich, ja. Also das heißt, ich weiß, es ist irgendwie super, super schwer, so diesen Situationen mit wirklich sehr kranken Pferden irgendwas Positives abzugewinnen. Aber vielleicht macht es das so ein bisschen leichter, wenn man diese ganzen Gesichtspunkte da so mit einfließen lässt. Also erstens einfach, also die Hoffnung, ja. Also es gibt so ein bisschen diesen Spruch, keine Ahnung, ich habe den irgendwo mal gelesen, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Und ja, vielleicht gibt es einfach noch Möglichkeiten weit über das hinaus, was man sich vorher denkt. Und ja, also ich habe auf jeden Fall aus solchen Geschichten gelernt, ich bin immer offen. Ich würde niemals mir denken, ach, ich weiß ja schon irgendwie voll viel zu irgendeinem Thema. Ja, vielleicht würde ich denken, ich weiß voll viel, aber vielleicht nicht. Also es gibt immer noch was mir irgendwie, was ich neu entdecken kann oder auch, wo ich meine Meinung komplett ändern kann. Ja, kann immer noch sein, auch wenn ich sage, ich habe mehrere hundert Pferde mit einer Situation erlebt, kann es trotzdem sein, dass ich bei manchen das komplett anders mache und mir auf einmal denke, krass, hätte ich nie gedacht, aber funktioniert total gut. Also immer einfach offen sein und Möglichkeiten zulassen. Das ist vielleicht... Das trifft's vielleicht einfach so alles in allem so ziemlich gut auf den Punkt. Einfach offen sein für Möglichkeiten, wo man eigentlich denkt, da sind gar keine. Ja, das ist jetzt ein ungeahnt philosophisches Ende. Aber ja, danke, dass ihr mir es auch ermöglicht habt, dass ich euch diese Geschichte erzählen darf, dass ich die Geschichte mit euch teilen darf. Weil ich hatte jetzt wirklich irgendwie so genau das Gefühl, bei allem, was ich so erzählt habe, habe ich ihn einfach wieder gesehen. Ich habe genau gesehen, wie es ihm in dieser Situation ging, von der ich erzählt habe, wie er in dieser Situation auf einmal aufgeblüht ist, wie sein Blick war in dieser Situation, wo ich genau wusste, der Lebenswille ist zurück. Und ja, also mich hat es jetzt gerade nochmal wieder absolut neu motiviert, wenn ich nochmal so einen Patienten krieg, ich werde wieder all in gehen. Ich werde wieder alles für dieses Pferd tun, koste es, was es wolle, an meinem Einsatz. Und ja, ich möchte an der Stelle ganz besonders liebe Grüße jetzt einmal an alle rausschicken, die aktuell entweder mit einer schlimmen Erkrankung zu tun haben oder vielleicht eben sogar mit einer chronischen Erkrankung bei ihrem Pferd. Und möchte einfach mal eine ganz, ganz feste Umarmung rüberschicken und das ist wirklich unglaublich, was ihr da leistet für eure Pferde. Und ich wünsche euch so sehr, dass bei euch auch dieser Turning Point kommt, genau bei dem Pferd, von dem ich euch gerade erzählt habe. Und dass ihr, oder vielleicht ist es ja schon so, dass ihr sagt, der Turning Point kommt nicht, aber ich sehe trotzdem, was mir das auf einmal gebracht hat für mich selber. Vielleicht seht ihr es auch jetzt gerade noch nicht und ihr seht es erst in ein paar Wochen oder ein paar Monaten. Aber ich wünsche euch, dass auf jeden Fall diese Möglichkeiten, von denen wir vorhin jetzt gesprochen haben, dass die sich irgendwie für euch bieten und ihr offen seid, die zu empfangen, was auch immer das für jeden Einzelnen heißt. Ja, damit verabschiede ich mich jetzt heute. Und ja, ganz liebe Grüße an alle, die jetzt vielleicht das ein oder andere Tränchen im Auge haben, weil sie dieses Pferd genau erkannt haben in der Geschichte. Und ja, ich möchte mich bei jedem Einzelnen, der auch nur einen Handgriff für ihn getan hat, bedanken, weil das waren so viele kleine Puzzleteile, die da zusammengefunden haben, dass er so einen wunderschönen Lebensabend noch haben konnte. Schön, dass wir da alle so zusammengeholfen haben. Und so werden wir auch weiter alle zusammenhelfen für das Wohl der Pferde. Macht's gut! Nach dieser Patientengeschichte möchte ich das Outro jetzt noch einmal ein bisschen nutzen, um mich nochmal bei allen kleinen und großen helfenden Händen zu bedanken, die das Pferdchen, von dem ich euch berichtet habe, auf seinem Weg vom Kranken zum gesunden Pferd unterstützt haben. Denn das wäre alles überhaupt nicht möglich gewesen, wenn ich nicht wirklich so viel Unterstützung gehabt hätte an so vielen kleinen Ecken und Enden. Und es war wirklich ja ein ganz tolles Erlebnis, was einfach Pferde, Freunde und Freundinnen auch bereit sind zu geben. Also es muss ja auch nicht immer so die Welt sein. Das muss ja nicht immer alles super krass sein. Aber wenn jeder irgendwie so einen kleinen Handgriff mitleistet oder irgendwie mal einen Sack Heukorps kauft oder keine Ahnung was, dann ist es wirklich in Summe eine so großartige Unterstützung und macht das einfach für Menschen wie mich, die tatsächlich sehr regelmäßig mit solchen Situationen, mit so Tierschutzfällen konfrontiert sind, einfach überhaupt erst möglich, da halt auch wirklich helfen zu können. Und deshalb ist es unfassbar schön, das einfach immer wieder zu erleben, dass es Menschen gibt, die, auch wenn sie dann selbst vielleicht gar nichts unmittelbar davon haben, einfach für andere, in diesem Fall vielleicht für dieses Pferd, geholfen haben. Und das hat dann tatsächlich in Summe dazu geführt, dass dieses Pferd einige wunderschöne Jahre verleben konnte, anstatt dass es halt eingeschläfert worden wäre. Und vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch und an alle da draußen. Also scheut euch nicht, dass ihr euch irgendwie denkt, wenn ihr helfen wollt, ach, das hilft bestimmt nur, wenn ich irgendwie große Summen spenden kann oder wenn ich irgendwie so richtig tatkräftig unterstützen kann oder so. Es gibt wirklich so viele Kleinigkeiten, wo man helfen kann. Und wenn euch irgendeine Kleinigkeit einfällt, und es muss ja auch nicht immer in so einem Rahmen sein, dass man sagt, es muss ein völlig abgemagertes, todkrankes Pferd sein, dem geholfen wird. Ja, manchmal gibt es einfach Hilfe, die wird 3 Boxen weiter benötigt und es ist vielleicht einfach nur ein Handgriff, den man der Person abnimmt, damit das Pferd, weiß ich nicht, die richtige Decke anhat, statt die zu warme oder zu kalte oder mal eben mit der Gießkanne übers Heu drüber geht für das Pferd, weil man merkt, es hat Probleme damit. Also es gibt einfach wirklich... Also scheut euch nicht davor, auch kleine Handgriffe zu helfen, weil die können in Summe einfach ganz, ganz viel ausmachen. Und nochmal herzlichen Dank an alle Unterstützer, die diese Patientengeschichte zu einer ganz einmaligen gemacht haben und die für dieses Pferd die Welt einfach um 180 Grad gedreht haben und ihm eine völlig neue Vision und einfach ein zweites Leben geschenkt haben. Danke euch allen.